so wie die Industrialisierung in der Produktion vieles verändert hat, wird jetzt KI Denkarbeit industrialisieren. Und da sehe ich aktuell den größten Umbruch in unserer Gesellschaft, der Europa massiv betreffen wird, weil wir natürlich eine Dienstleistungs- und Denkgesellschaft sind.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Georg Hofer. Georg Hofer ist Unternehmer durch und durch. Er hat vor über 20 Jahren eine Marketingagentur aufgebaut, P8 Marketing. Auch heute gibt es noch die Agentur und sie zählt mittlerweile zu den größten und zu den renommiertesten Agenturen in Österreich. Und diese Agentur hat sogar vor kurzem eine eigene KI-Plattform entwickelt. Ein System, das sozusagen die Marketing Arbeit und die Denkarbeit organisiert, aber den Menschen, und das ist ganz wichtig, nicht ersetzt. Und wie ich gesagt habe, Georg Hofer ist Unternehmer durch und durch. Er hat Ideen, er ergreift Chancen. Denn mit einer Wissenschaftlerin, mit der Professor Tatjana Schnell, hat er ein zweites Unternehmen gegründet, Sinnmacher. Da geht es um den Sinn und dass Menschen den Sinn erkennen. Und dann gibt es noch Kenia. Dort baut er gemeinsam mit Farmer und Farmerinnen ein Geschäft rund um den Affenbrotbaum auf. Und in dieser Folge mit Georg Hofer geht es um verschiedene Themen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, also auch das Projekt von P8, wie P8 eigentlich so entstanden ist, aber auch welche fünf Quellen von Sinn es gibt. Es geht um Erfolg und Glück, aber auch um sein Projekt in Kenia. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Georg Hofer. Was ist für dich Erfolg, Georg?
Robert, erstmals danke für das Gespräch. Erfolg hat wahrscheinlich viele Facetten. Ich würde es mal so beschreiben, auf der einen Seite ist es natürlich auch eine materielle Frage, kann ich mein Leben materiell so führen, wie ich mir das vorstelle? Der zweite Erfolg ist eine private, familiäre Frage, habe ich ein familiäres Umfeld, in dem ich glücklich bin, das auch ich glücklich machen kann. Und der dritte Faktor ist auch das soziale Engagement. Kann ich sozusagen etwas Erfolgreiches in die Gesellschaft zurückgeben? Also materiell, familiär und gemeinschaftlich eine gute Ausgewogenheit zu haben, das wäre für mich Erfolg.
Ist eine Ausgewogenheit vorhanden bei dir?
Das ist natürlich ein tagtäglicher Kampf mit dir selbst. Wenn man vielleicht etwas zu viel Ehrgeiz hat oder etwas zu viele Ideen hat, dann pusht man sich selbst immer. Da macht man sich ja selbst hier und da natürlich auch Herausforderungen und Probleme auf, die auf diesem Weg dann wieder entstehen. Aber im Großen und Ganzen, also wenn ich mich niedersetze und mich selbst betrachte, würde ich sagen, ich habe mit viel Glück Erfolg.
Wenn man dein Leben betrachtet und all das, was du gemacht hast, all das, was du mit deinem Team umsetzen hast können, und man liest das als Biografie, welcher Titel würde auf dieser Biografie stehen?
Da ich kein Literat bin, und man über sich selbst wahrscheinlich schwer ein Urteil findet, ist das eine tricky question, also die ist schwierig zu beantworten. Aber ein Begriff wäre wahrscheinlich dabei, er hat viele Ideen gehabt.
War das auch der Grund, warum du selbstständig geworden bist im Agenturbereich? Weil du gespürt hast, durch dich können viele Ideen in die Welt kommen?
Ich glaube, dass sie die Chance, unternehmerisch tätig werden zu können, erstmals mal meinen Eltern verdanken darf, weil sie mir sozusagen auch die Erziehung mitgegeben haben, dass ich als liberaler, offener Mensch auch viel erreichen kann. Also wenn du humanistisch, christlich, liberal erzogen wirst, hast du dieses Gefühl eigentlich, ich kann auf dieser Welt viel erreichen. Und da gehört natürlich auch Glück in der Kindheit dazu, dass das so verläuft, wie es bei mir verlaufen ist. Das Zweite ist, dass ich gesehen habe, ich möchte mich selber verwirklichen, ich möchte meine Ideen auf den Boden bringen. Und das geht natürlich in der Selbstständigkeit leichter, als im Angestellten-Dasein, wobei man schon sagen muss, die ersten Jahre sind schon ein hartes Brett, das man bohren muss.
Warum denkst du, hast du die ersten Jahre überstanden? Wie viel Glück und wie viel Können war dahinter?
Also man braucht beides. Man lernt ja tagtäglich und man wird ja tagtäglich klüger. Ich glaube, ich habe, obwohl viele sagen, dass ich sehr viel spreche und rede, ich glaube, ich habe viel klugen Menschen zugehört und habe mir dort einfach das eine oder andere herauskopiert und probiert, mich auch so zu verhalten. Und das hat mir sicher viel genützt und ich habe viele Menschen gehabt, die mich dabei unterstützt haben. Das vergessen dann viele oft, wenn es dann gut läuft, dass da Menschen gegeben hat, denen geholfen haben und das Glück brauchst. Also jeder, der sagt, es geht ohne Glück, liegt wahrscheinlich falsch, weil fleißig sind viele, 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 viele Menschen. Damit dann sozusagen dich selber verwirklichen kannst und ein Unternehmen aufbauen kannst und das größer wird, gehört neben Fleiß auch die notwendige Fortune dazu.
Wann weißt du, dass du eine gute Idee hast?
Das weiß man dann, wenn sie erfolgreich von anderen aufgenommen wird oder wenn dann Produkte gekauft werden oder Kampagnen gut funktionieren. Also das sagt dir dann der das kaufen soll oder der daraus sozusagen ein Ereignis erzielen soll. Das ist die harte Realität. Die Ideen schauen immer super aus, aber ob sie wirken und erfolgreich sind, das sagen die anderen.
Wo findest du oder wo hast du auch damals in der Anfangszeit die Ideen gefunden?
Ich habe mich viel mit Kreativität auseinandergesetzt und ich glaube, da gibt es zwei Faktoren, die sind wichtig. Wenn du etwas Neues entwickeln willst, musst du mal viel lesen oder dich viel informieren und viel wissen. Weil neue Erkenntnisse ja nur dann entstehen, wenn ich auf etwas aufbaue. Und dann brauchst du vielleicht auch diesen kreativen Geist, der in der Lage ist, etwas zu imaginieren. Also sich etwas vorzustellen, was sich vielleicht andere nicht vorstellen kann. Das ist eine Gabe, so wie der eine hervorragend rechnen kann, der andere hervorragend schreiben kann, der andere hervorragend Physiker ist. Aber die eine Gabe bekommen, das ist also diese kreative Imaginieren, sich etwas vorstellen zu können, was vielleicht noch nicht da ist. Und diese Kombination, wissbegierig sein, viel lesen, viel informieren, viel reisen, viel aufsagen wie ein Schwamm und auf der anderen Seite dieses Talent, kreative Imaginierung zu haben, das kommt zu den Ideen.
Was stellst du dir heute vor, was noch nicht da ist?
Ich stelle mir zum Beispiel ganz klar vor, wie künstliche Intelligenz viele Arbeitsprozesse, die in unserer Dienstleistungs- und Denkgesellschaft derzeit von Menschen gemacht werden, künftig von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Da habe ich, glaube ich, eine große Idee und Vorstellung, wie sich auch unsere Gesellschaft verändern wird. Wir sind jetzt in einer Gesellschaft groß geworden, die letzten 30, 40 Jahre, die hat geheißen, du brauchst eine gute Ausbildung und dann gehst du studieren und wenn du dann deinen Magister oder Doktor hast, dann ist eigentlich dein Leben gemacht. Dann hast du immer einen Job, weil du gehörst zur Elite der Gesellschaft. Weil du was da Denkarbeit, darum hat ein bisschen abfällig auf die Arbeiter und Handwerker runtergeschaut. Das dreht sich jetzt, weil so wie die Industrialisierung in der Produktion vieles verändert hat, wird jetzt KI Denkarbeit industrialisieren. Und da sehe ich aktuell den größten Umbruch in unserer Gesellschaft, der Europa massiv betreffen wird, weil wir natürlich eine Dienstleistungs- und Denkgesellschaft sind. Dort wird KI vieles abnehmen, aber ich sehe künstliche Intelligenz immer als Maschine oder als Werkzeug, so wie in einem Industrieunternehmen, das von klugen Menschen bedient werden muss. Und da kann ich mir vorstellen, so wie es Maschinenparks gibt, die Autos produzieren oder Anlagen machen, dass es natürlich auch KI-Modelle und Operating Systems geben wird, die ganze Arbeitsprozesse, die früher der Kopf gemacht hat, durch KI ersetzt hat.
Welcher Arbeitsprozess kommt dir da in den Sinn als Beispiel?
Da wir natürlich im Bereich Marketing tätig sind, haben wir uns selbst mit diesem Thema beschäftigt und haben die AI8-Plattform entwickelt. Das ist sozusagen ein Operating System, das Marketing- und vertriebsnahe Prozesse in einer derartigen KI-Maschinerie unter Einsatz von Menschen abbildet. Damit man vielleicht sich das vorstellen kann, derzeit schreibt der eine mit ChatGPT ein Newsletter. Dann schaut er, dass er mit einem anderen System den Newsletter versendet, dann den Text und ein Posting macht. Und der nächste Mitarbeiter im Unternehmen macht das Gleiche. Aber ob die schon das Gleiche inhaltlich machen, ist schon eine schwierige Frage, weil sie natürlich eine unterschiedliche Vorstellung haben von dem, was gut ist. Mit einem Operating System oder mit der sogenannten AI8-Plattform gibst du sozusagen dem gesamten KI-Arbeitsprozessen Vorgaben. Man hat das früher banal Data Lake genannt, heute nennt man das Governance, also Richtlinien, wo du deine Marketingstrategie, deine Wording-Vorgaben, deine Zielgruppen, deine Positionierung, deine Produkt-USPs hinterlegst und jede Maßnahme, die dann im Marketingvertrieb gemacht wird, referenziert auf diese Informationen und stellt damit eine hundertprozentige Markenstringenz, Marken-DNA-Klarheit sicher. Und das führt zu einer einheitlichen Qualität von Kopfarbeit, also einer Industrialisierung. Was ich aber immer noch glaube, ist, dass sowohl der Input als auch das Finishing dieser Arbeiten von Menschen gemacht werden. Und da habe ich einen klaren Ansatz. Man redet oft von Hitl Human in the Loop. Also ein Mensch, der so im Loop mit der KI arbeitet. Das wäre mir zu wenig, darum reden wir vom Idol, vom Expert in the Loop. Also du brauchst dann schon immer einen Menschen, der Erfahrung hat und Wissen hat, ist das, was jetzt hier gemacht worden ist, richtig oder nicht richtig. Und wenn wir ein Operating System für Marketing und Vertrieb machen, brauche ich Expertinnen und Experten aus Marketing und Vertrieb, die das beurteilen können. Wenn du ein Operating System machst, das sich mit chemischen Formeln auseinandersetzt, wirst du einen Chemiker, eine Chemikerin brauchen, die prüft, ist das richtig oder nicht richtig. Also wir glauben daran, dass das Beste aus zwei Welten, die Effizienz von KI und die Expertise und die Kontextualität von Menschen zu einem neuen Industrialisierungsprozess von Denkarbeit führen kann.
Wo denkst du, kommen neue Ideen her? Wann entsteht wieder eine neue Idee? Weil dann hat man die Governance, die Regel, ja, die was ja dabei hilft, die Marke beizubehalten. Mhm. Aber dann wieder so eine radikal offen zu denken, mhm, und was Neues zu sehen, mhm, und zu imaginieren, eine andere Kampagne zu, mhm, sehen beispielsweise, weil man etwas sieht und merkt, das könnte die Menschen ansprechen.
Mhm. Das ist der Idol. Das ist der Expert in der Loop. Da brauchst du ihn.
Okay.
Der muss ja dann sozusagen im Input, kann er ja sein Briefing, seine Vorgaben geben. Und die kommen vom Menschen. Was wir gemacht haben, ist, das ist ein interessantes Projekt. Wir haben also so einen Creative Creator entwickelt, wo wir die besten Kreativitätstechniken, die es gibt, die gibt es ja empirisch erwiesen, in einen KI-Agentenmodell hinterlegt haben. Und du briefst das System und dann durchläuft diese Vorgabe 7 Kreativitätstechniken. Und du bekommst daraus die 3 besten. Da gibt es so einen Recheck, passt wieder zum Governance-Modell. Und wenn du die dann siehst, diese Ergebnisse, dann fängt dein Hirn anhand dieser Vorentwürfe extrem schnell an zu antizipieren und kreativ das weiterzuentwickeln. Da bin ich wieder bei Kreativität. Ich brauche irgendeine Basis, auf der ich Schöpferisches machen kann. Also wir glauben schon, dass man einen Teil von neuen Ideen und Kreativität auch über KI-Modelle entwickeln kann. Aber der Chef von Nivida hat es jetzt einmal gesagt, die neue Gabe von Menschen sind immer die Super Developer in Silicon Valley. Die neue Gabe von Menschen ist es, um die Ecke zu denken, was du gerade davor gesagt hast, etwas Neues Schöpferisches zu schaffen. Da kann dir die KI helfen, soll Creative Assistant sein, aber um die Ecke denken wird sie nicht, weil es ist halt ein Datenmodell, ein mathematisches Modell.
Finden wir darin unseren Sinn der Zukunft, um die Ecke zu denken?
Ich glaube, wir müssen uns über den Sinn im Leben, also es ist der private Zugang, Sinn im Leben, also habe ich Sinn in meinem Leben, Sinn des Lebens, sind so diese metaphysischen Fragen, warum gibt es den Menschen? Um Sinn im Leben zu haben, brauche ich Orientierung, ich brauche Stimmigkeit in meinem Handeln, ich brauche eine Umgebung, in der mir vertraut und aufgehoben fühle. Die ist ja jetzt auch ohne diesen radikalen Einsatz von KI in den letzten Jahren schon deutlich zurückgegangen. Das wird durch den Einsatz von KI noch stärker werden, weil viele sozusagen Sinn auch in der Arbeit gesehen haben. Und wenn man die großen Köpfe der IT-Branche verfolgt, ob das Bill Gates ist, ob das Elon Musk ist, man sieht eines, dass alle sagen, wir brauchen einen neuen Meaning in Life. Und dieses Meaning in Life, das müssen wir neu finden. Das wird wahrscheinlich wieder dazu führen, dass wir uns mehr auch mit unserer Tätigkeit in der Gesellschaft beschäftigen werden. Wir haben schon so eine leichte Ich-AG entwickelt in Europa, jeder für sich ein Individuum. Wir werden uns wieder wahrscheinlich mehr Sinn im Leben erkennen, wenn wir etwas sozusagen in dieser horizontalen Selbsttranszendenz tun. Das heißt also das gemeinsame Ganze, was tue ich denn für andere, damit ich auch positiv Resonanz bekomme. Und wenn mir diese Stunden, die vielleicht durch die KI im klassischen Arbeitsprozess wegfallen, dafür verwenden, um uns mehr wieder in unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft zu engagieren, steigt das Sinnlevel. Wer das dann nicht tut und einfach darauf verzichtet und sagt, in der Arbeit finde ich keinen Sinn und privat habe ich auch keinen oder in der Gemeinschaft, dann wird die Sinnkrise größer werden.
Ich habe mal gehört, dass man vorher ja diese Ich-AG, wenn man so möchte, kreieren muss, um dann etwas zurückgeben können. Also ich habe einmal gehört, man muss diesen Prozess durchlaufen, wo man nur auf sich schaut, um dann später drauf zu kommen, und das geht's gar nicht. Oder denkst du, dass es möglich ist, schon bevor man materiellen Reichtum, Status etc. erreicht hat, dass man schon vorher gibt und diese Ich-AG beiseite legt?
Also ich glaube, dass die sinnerfülltesten Menschen nicht reich sind.
Okay.
Sondern ich glaube, dass sinnerfüllte Menschen ja jene sind, die sehr wissenschaftlich erwiesen, und so referenziere ich auf Professor Tatjana Schnell, die aus diesen 5 Sinnquellgebieten Kraft schöpfen. Und diese 5 Sinnquellgebiete, ganz banal erklärt, man nennt es die vertikale Selbsttranszendenz, das ist das Religiöse. Das war früher sicherlich bis vor 30, 40 Jahren ein enormer Anker in Europa, weil dort eine starke Verbindung auch zur christlichen, katholischen oder evangelischen Kirche geherrscht hat und dort viele Vorgaben, viele Regeln, viel Orientierung geschaffen worden ist. Die davor erwähnte horizontale Selbsttranszendenz, also das gemeinsame Ganze, was tue ich denn für andere, das widerspricht der Ich-AG. Also ich engagiere mich in einem Verein, egal ob das jetzt die Schützen sind oder Friday for Futures ist, also inhaltlich vollkommen egal. Ich tue etwas gemeinsam für etwas. Dort braucht man Engagement. Das müssen wir wirklich fördern. Dann kommt das Wohlgefühl, dass ich mir eine schöne Zeit mache. Also eine schöne Zeit zu zweit, ein gutes Essen oder sonst. Das gehört auch dazu, aber das ist nicht der zentrale Bestandteil, das ist einer von 5 Säulen. Dann gibt es diese Selbstverwirklichung. Man muss aber aufpassen, dass man Selbstverwirklichung auch immer in seiner Realität wahrnimmt. Ich bin ein ordentlicher Unternehmer, aber ich bin kein Spitzenunternehmer. Weil wäre ein Spitzenunternehmer, wäre in der New Yorker Börse gelistet. Also ich muss für mich schauen, wo bin ich, was kann ich selbst verwirklichen und mich nicht immer dran hängen, was machen denn andere, die nur viel, viel mehr erreicht haben, egal ob im Sport, in der Musik oder sonstiges. Also eine gute Einschätzung zur Selbstverwirklichung und daraus Kraft schöpfen. Also super in der Bezirksliga Tennis spielen und erfreut, dass ich in der Bezirksliga super spiele. Und mich nicht darüber ärgere, dass ich nicht in der österreichischen Bundesliga spiele. Und der fünfte Punkt, das ist so eine Struktur, Ordnung und Sicherheit. Also negativ könnte das sein, dass ich mich durch ein System einfangen lasse. Da gibt es in der Historie viele Beispiele. Von der Nazizeit, von kommunistischen Bewegungen, wo man sozusagen die Menschen in eine Struktur gebracht hat und da fast Fanatismus entstanden ist. Aber positiv sind es Rituale, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Das bringt auch Sinn im Leben. Und wenn man aus diesen 5 Sinnquellgebieten 3 hat, wo man ausbalanciert ist, dann hat man Sinn im Leben. Also Fokus auf eine, ich sage, ist zu wenig. Man muss also schauen, dass man diese Balance findet. Und da tun sich oft sehr, sehr erfolgreiche Menschen schwer, weil die haben natürlich einen sehr, sehr klaren Fokus auf sich und vergessen vielleicht die anderen Säulen. Das merkt man oft bei Spitzensportlern, dass die nach ihrer Karriere eine Sinnkrise haben. Warum? Weil ihr ganzes Leben auf was fokussiert war? Selbstverwirklichung. Also ausbalancieren, 3 Quellen ordentlich bedienen, dann ist man laut empirischer Theorie und Bestätigung durch Studien, hat man guten Sinn im Leben.
Wann hat es bei dir angefangen, dass du dich mit dem Thema Sinn auseinandersetzt?
Auf der einen Seite habe ich mich wahrscheinlich unbewusst damit beschäftigt, weil ich versuche, ein religiöser Mensch zu sein. Und Versuche ist ein wichtiger Bestandteil dessen, weil man natürlich nie an dieses Ideal herankommt, sich wirklich professionell ordentlich zu verhalten, weil der Mensch ist menschlich. Und dann habe ich vor einigen Jahren im Zeitmagazin, eine Beilage der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit, über den Sinn im Leben gelesen. Hat mir wahnsinnig fasziniert. Ich habe dann gelesen, dass die Professor Tatjana Schnell dort mehrmals zitiert wurde. Und dann ist irgendwann in einem Absatz drin gestanden, dass sie unter anderem auch an der Universität Innsbruck lehrt. Und dann habe ich einfach an die mir logische E-Mail-Adresse uibk.ac.at und das war Vorname, Punkt, Nachname, ein E-Mail geschrieben und habe die Frau Professor Schnell gefragt, ob wir ihre Methodik Sinn im Leben zu erfassen, aber auch dann ein Programm zu machen, das sie ja schon gehabt hat, digitalisieren können. Also ein digitales Modell anbieten. Und dann bin ich in den Honigtopf Sinn im Leben hineingefallen und habe eine der größten Lehrmeisterinnen mit Tatjana Schnell, die da wirklich unglaubliches Wissen hat, das weltweit anerkannt ist.
Und dann sind wir jetzt wieder ja bei den Ideen. Also dann hast du eine Idee, Georg, und hast das gesehen mit Sinn und dann gibt's diese Zufälligkeiten. Und wie bringt man dann diese Idee auf die Straße? Weil das dann auch zu konzipieren, umzusetzen und dann auch andere davon überzeugen, in einer Welt, der ich AGs, gibt es wahrscheinlich viele Widrigkeiten.
Ja, es ist nicht die ganze Welt, der ich AGs, sondern Gott sei Dank, sondern ist ja nur ein Synonym.
Ja.
Du brauchst einmal Menschen, die auch an das glauben und das auch wollen. Und wenn wir jetzt beim Beispiel Sinnmacher bleiben, die erfahrene Wissenschaftlerin Tatjana Schnell gibt dir das Vertrauen. Und wir geben ihr das Vertrauen und sagen, okay, wir investieren in die Entwicklung dieses Systems. Und da brauchst du einfach Beharrungsvermögen. Da musst du einfach durchziehen. Und das ist vielleicht oftmals auch der Bruch, warum viele Ideen nur im Kopf bleiben. Es geht dann ums Umsetzen. Umsetzen ist oftmals schmerz- und tränenreich. weil es jeder träumt davon, ich mache ein Startup und dann geht das auf und dann verdiene ich Millionen und. Das ist aber der falsche Denkansatz. Ein Startup heißt, ich mache etwas, um einen Nutzen für eine bestimmte Gruppe zu erzeugen. Dann kommt nämlich der Umsatz oder die Millionen dann auch. Das dauert aber. Und das ist nicht in einem Jahr erledigt, das ist nicht 2 Jahre erledigt. Da muss man schon seine Zeit investieren und da muss man einfach beharrlich sein und auf dem Thema oben bleiben und das Produkt verbessern und an sich selbst glauben, zuhören und sagen, was sagt der Markt, was wir eingangs besprochen haben, da kommt dann das Feedback, anpassen und das so weiterentwickeln, bis es gut angenommen wird.
Welchen Beitrag denkst du, kann Sinnmacher leisten in der Welt?
Wir nennen ja das auch the Meaning Mining Company. Also wir sehen uns in der Vision, wir sind eigentlich mit Sinnmacher, geben wir die Möglichkeit, jedem Individuum den Sinn im Leben durch gewisse Befragungen zu erkennen und dann durch gewisse Impulse, Anleitungen über mehrere Monate den Sinn im Leben zu stärken. Und Sinn ist doch die wichtigste Ressource der Menschheit. Und aus der hat Europa und auch Amerika oder die westliche Kulturwelt, dieser tradierte Begriff, ich weiß, auch seinen großen Vorteil gezogen. Und der ist jetzt verloren gegangen. Darum gibt es so viele radikale Strömungen, links und rechts, politisch und Gruppierungen und alle streiten. Also, weil wir auch diesen gemeinsamen Sinn nicht haben. Und wir geben mit Sinnmacher die Möglichkeit, dass jeder Mensch wieder Sinn im Leben erfahren kann. Und wer Sinn im Leben hat, der ist resilienter, der ist gesünder. Das ist existenzielle Gesundheit, das ist die Wunderwaffe für Gesundheit sind. Das weiß jeder, wenn er krank ist und man sagt sich, ich will jetzt gesund. Da passiert was. Das ist eine mentale Frage. Und Sinn ist die existenzielle Gesundheitsfrage. Und ich bin ja besser für die Gesellschaft. Und das ist die große Idee dahinter. Dass wir damit Umsatz machen wollen, Angebote machen für Unternehmen wie Sinn und Arbeit oder Präventionsprogramme für Versicherungen, das ist der zweite Ansatz. Aber die Grundidee ist, dass wir es schaffen, dass Menschen wieder mehr Sinn im Leben haben. Und damit wäre der Impact, wie man das so schön nennt, von Sinnmacher ein unglaublicher.
Wann ist der Kipppunkt erreicht, dass die Menschen das erkennen, was Sinn im Leben bewirken kann und dass mehr Menschen auch zugreifen auf diese Möglichkeiten, die was ihr mit Sinnmacher zum Beispiel zur Verfügung stellt?
Also die Tatjana Schnell sagt immer, wer Sinn hat, der spürt es nicht. Wer eine Sinnkrise hat, der spürt es. Also das spürst du psychisch und physisch. Also Menschen, die in einer Sinnkrise sind, und das sind 10% der Gesellschaft, die spüren das energetisch, die bis hin zu Depressionen, keinen Antrieb mehr, Energieverlust, stellen sich existenzielle Fragen. Das ist also eine extrem harte Phase. Da reicht jetzt dann eine App nicht mehr. Da passt dann schon auch eine professionelle therapeutische Behandlung. Aber wir können es schaffen, dass viele Menschen, die sozusagen in Sinnkonflikten sind, die vielleicht auf der Suche sind, weil du suchst den Sinn immer wieder, diesen Sinn im Leben wieder schneller zurückfinden. Man muss verstehen, es gibt chronologische und nicht chronologische Lebensereignisse, also so Weggabelungen, wo du dir immer wieder die Frage nach dem Sinn im Leben stellst. Ich komme aus der Schule raus, was soll ich jetzt tun? Ich komme zum Beispiel aus dem Studium raus, ich frage mich, was soll ich denn tun? Ich bekomme Kinder, es eröffnet sich eine neue Lebensverantwortung. Wie soll ich damit umgehen? Ich gehe in Pension, was tue ich jetzt? Weil ein großer Teil von meinem Leben, 8 Stunden am Tag, sind frei zur Verfügung. Und da gibt es die nicht chronologischen Lebensereignisse. Eine Beziehung zerbricht. Einer deiner Lieben wird schwer krank, verstirbt. Und diese ganzen Phasen, chronologisch und nicht chronologisch, erschüttern deinen Sinn im Leben. Und dort können wir diesen Menschen besonders helfen, wieder sozusagen, banal gesagt, in die Spur zu kommen, sich mit diesen Themen professionell auseinanderzusetzen und wieder Orientierung zu finden, Stimmigkeit zu finden. Und daher ist das sozusagen eines dieser großen Lieblingsprojekte, weil man damit wirklich individuell etwas Gutes tut.
Dass wir auch Geld verdienen wollen als Unternehmer, muss man dazu sagen.
Ganz klar und ganz logisch. Du hast vorhin gesagt, Amerika, du hast Europa angesprochen, Asien wird es ja auch noch geben, aber wie blickst du auf Afrika? Ist da der Sinn vorhanden? Erkennen da viele Menschen einen Sinn?
Ich habe ja eine kleine Firma in Kenia, also in Ostafrika. Ich war mit meinem Sohn vor einigen Jahren in Kenia und da war er so 10 Jahre alt und wir sind also durch Middleland in Kenia gefahren und dann sind wir in einem Ort stehen geblieben. Da war jetzt nicht wahnsinnig viel Reichtum zu spüren. Und dann ist er danach im Auto gesessen, mein Sohn, und hat gesagt, ich merke, dass er richtig nasse Augen gehabt hat. Sag ich, Schatzi, was ist denn los? Dann hat er gesagt, Papa, die Menschen, die sind da so arm. Da habe ich gesagt, aber hast du in die Gesichter geschaut? Ich habe gesagt, haben die geweint oder haben die gelacht? Da habe ich gesagt, nein, die waren eigentlich ganz fröhlich. Und warum ich diese Geschichte erzähle, ist, die haben trotzdem ein Lebensziel oder einen Sinn. Vielleicht haben die vielleicht sogar manchmal einfacher Sinn zu erfahren als wir, weil die haben so große Lebensziele für sich. Gell? Ich will, dass meine Kinder eine bessere Ausbildung haben. Ich will, dass wir gemeinsam ein Haus haben, wo es einen Strom und ein Wasser gibt. Oder? Ganz einfache, leicht vorstellbare und auch mit harter Arbeit erreichbare Ziele. Das macht Sinn im Leben. Also glaube ich schon, dass auch in Kenia, ich würde Afrika als zu großen Begriff verachten, dass da die Sinnerfüllung sicher höher ist als bei uns. Es ist ja nicht immer leicht bei uns, wenn du jetzt so saturiert aufwachst und viele Optionen hast, auch deinen Sinn zu finden.
Wie hat sich dann Kenia weiterentwickelt? Für dich persönlich?
Ich war mehrere Male unten seit 2015 und dann haben wir uns mal überlegt, was könnte man denn machen und sind wir draufgekommen. Kenia, Äquator, also sind wir auf der Höhe von Mount Kenya durch Nairobi durchgezogen. Die durchschnittliche Seemeterhöhe in Kenia ist 1000. Nairobi liegt auf 1700, Mount Kenya 2000. Wir sind also draufgekommen, da wächst viel. Und so haben wir uns mit Pflanzen und Kräutern beschäftigt, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich der ideale Bereich, um sozusagen hochwertige Rohstoffe pflanzlicher Art zu haben. Und dann sind wir auf den Affenbrotbaum gestoßen. Den kennt wahrscheinlich jeder aus dem kleinen Prinzen. Das ist dieser Baum, der ausschaut, wie wenn er nach oben Wurzeln trägt. Und der wird bis zu 1800 Jahre alt. Und da haben wir verschiedene Studien gelesen von der Universität Ferrara und anderen, dass das Fruchtpulver extrem hohen Vitamin C-Gehalt hat, Magnesium, Potassium, anti-flammatory, also antizündlich ist, dass das Öl, das man aus den Samen presste, in diesen großen Nüssen, wie eine große, ovale Kokosnuss drinnen sind, dass man das Öl, das man daraus presst, extrem viele Wirkstoffe hat. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was kann man daraus machen? Man kann daraus Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel machen. Und dann haben wir eine Unternehmerin gefunden, die sich auch für dieses Thema interessiert hat. Dann haben wir begonnen, dieses Projekt zu forcieren. Und was das interessant ist, wir ernten dort selbst die Früchte. Wir haben sozusagen eine Kooperation mit 30 Farmerinnen und Farmern. Sozusagen eine Art Microfarming-Projekt. Die Bäume stehen ja, das ist ja kein Plantagenbaum, die stehen auf dem Grund von Bauern. Und du musst dort hinfahren und musst sagen, du und verkaufst uns deine Früchte oder nicht. Wir müssen dann wieder sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen passen. Also wir haben eine Öko-Zertifizierung, eine Wild Harvesting-Zertifizierung. Das bedeutet, die müssen ja gewisse Kriterien erfüllen. Das ist jetzt nicht immer so einfach. Was interessiert sich der für Wild Harvesting? Der sagt, da ist mein Baum, ich gehe das ernten oder du gehst ernten und ich will ja Geld dafür haben. Jetzt musst du mal klären, ja, wir müssen den Baum schon, dass kein Abfall liegt, wir müssen den kontrollieren und testen. Das ist schon Learning. Aber das haben wir jetzt geschafft. Nach einigen Jahren haben wir gute Supply Chain aufgebaut, bringen dann die Früchte nach Nairobi, öffnen diese, pressen das Öl, separieren das Pulver und erzeugen daraus eine Kosmetiklinie bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Und in den letzten Jahren hat sich das weiterentwickelt. Wir haben jetzt sozusagen die Big Five des Baobab-Baums. Man kennt ja diese Big Five, das sind die fünf großen Wildtiere. Und unsere Big Five beim Baobab-Baum sind das Öl, das wir aus den Samen gewinnen. Es ist das Fruchtpulver, das in dem Bott in der Hülle drin ist. Es sind die Fibers, das sind die Fasern, aus denen wir einen Extrakt gewinnen. Es sind die getrockneten Blätter. Und, das bin ich besonders stolz, es ist der Honig. Weil wenn Bienen zwischen Baobab-Bäumen sind, erzeugen sie was? Baobab-Honig, so wie es Kastanienhonig oder Akazienhonig gibt. Das hat bis dato noch keiner gemacht, das haben wir begonnen. Was ist das Interessante? Dass natürlich die Blüte genauso viel Wirkstoffe hat wie die Frucht selbst. Und jetzt haben wir sozusagen die Big Fives und das sind unsere Hauptkredenzien für unsere Kosmetiklinie. Und heuer im Herbst bringen wir das erste Baobab Honey Serum auf den Markt und die erste Baobab Honey Oil Lotion. Und wenn du dann siehst, wie diese eigenen Produkte entstehen, ja, und du da selber schaust, dass die Pharma den Honig anfangen, dann hast du schon, das macht Sinn. Also da freust du dich dann. Gell? Das ist was Schöpferisches und die Pharma haben auch Freude und wir schauen immer ein bisschen von oben herab auf vielleicht auf das Bildungsniveau oder auf die Kultur. Und da muss ich eine nette Geschichte erzählen. Ich war heuer im Erntegebiet in Kitui County, das liegt sozusagen in der Mitte zwischen Nairobi und Mombasa, also sprich dem indischen Pazifik. Und da triff ich den Anthony, das ist sozusagen der Obmann dieser Pharma-Vereinigung. Und er hat mich gefragt, was ich besonders an Kenia mag. Und ich habe gesagt, ich mag besonders diese Baobab-Bäume. Weil wir gerade in seinem Garten waren. Und dann habe ich ihn gefragt, du, was magst denn du besonders an Österreich? Und dann sagt er, der Vienna Orchestra. Und da merkt man, das ist wirklich in the middle of nowhere. Und er schaut am Abend mit seiner Frau auf YouTube Vienna Orchestra, also Wiener Sinfonieorchester, an. Und das zeigt mir wieder, dass wir die Augenhöhe bewahren müssen. Wir sollten nie Menschen, die vielleicht keine akademische Bildung haben, unterschätzen.
Was mich bei den Produkten interessieren würde, die werden dann in Kenia vertrieben oder wie weit ist das Vertriebsnetzwerk von diesen Produkten?
Also bis dato produzieren wir in Kenia und vertreiben in Kenia. Heuer werden wir, basierend auf der heurigen Ernte, die gerade stattfindet, auch die Rohstoffe nach Europa bringen und basierend auf den Formulierungen, die wir haben, auch für Europa produzieren. Was sehr komplex ist, wäre die in Kenia produzierte Kosmetik nach Europa zu importieren. Warum? Weil es gesetzliche Vorgaben gibt, über die kann man streiten, aber man muss sie auf alle Fälle akzeptieren, dass man dann für jedes Produkt einen Herkunfts- und Zertifizierungsnachweis braucht. Für den Inhaltsstoff. Jetzt sind in so einer Kosmetik natürlich zig Inhaltsstoffe drinnen, die wir in Kenia erhalten. Und ich kann jetzt nicht irgendeinem Farmer von irgendeinem Rohstoff, den wir noch drinnen haben, bitten, dass er internationale Kosmetikzertifizierung macht. Also wenn wir diese, die wir nicht selbst produzieren, also das sind unsere Big Five, werden wir diese sozusagen zertifiziert zukaufen, beziehungsweise aus den fünf Ingredienzien eine europäische Linie machen.
Wie schwer ist es, Produkte in Kenia zu vertreiben?
Schwer. Vor allem, wenn du kenianische Produkte in Kenia vertreiben willst. Weil das Vertrauen der kenianischen Bevölkerung in die eigene Qualität der eigens erzeugten Produkte wahrscheinlich aufgrund von negativen Erlebnissen nicht wahnsinnig hoch ist. Also es war sicherlich unsere größte Überraschung, unser größtes Learning, dass unser größter Missing Link war, dass wir gesagt haben, 100% produced in Kenia. Weil wir uns gedacht haben, so wie früher, sag ja zu A oder 100% in Österreich, dass du so diesen Nationalitätsstolz auslöst. Da sind wir klassisch falsch gelegen. Ich habe dann immer als Scherz gesagt, wir schreiben Nairobi, Vienna, Paris hinauf. Was aber so im Ansatz stimmt, weil aus Österreich die Technologie und das Wissen kommt, die Nairobi produziert wird. Und in Paris war man auch schon mal ein Scherz, aber dass man also diese europäische, kenianische Komponente miteinander verbindet. Und das tun wir jetzt auch mehr, diese Geschichte erzählen wir mehr und durch ist da das Vertrauen her.
Das, vielleicht nochmals auf den Werbemarkt in Kenia einzugehen, wie erreicht man dann auch die Menschen? Also ist das dann ein reines Produktmarketing oder welche Werbeplätze gibt es auch? Ist das jetzt nur, es steht im Regal und man versucht es halt quasi mit der Verpackung und mit dem, was oben steht, Menschen zu überzeugen und auch dieses Vertrauen zu gewinnen oder welche?
So wie alle Länder ja. Dieser Welt durch das Verhalten mit Social Media, hast du da einen internationalen Level. Also in Kenia ist der WhatsApp-Verkauf der wichtigste Verkaufskanal. Mhm. Und dann kommt erst der E-Commerce-Store. Instagram. Also du musst einfach klassisches Storytelling, Brandbuilding über Social Media machen. Konkurrenzierst dort genauso hart wie am europäischen Markt. Du musst Platzierungen in den Stores haben. Das ist ein bisschen leichter, weil natürlich noch nicht diese Produktvielfalt da ist, wie sie bei uns vorherrscht. Und du musst halt gute PR machen. Du musst das auch tun, was du in Europa machst. Und dann bekommst du auch sozusagen auch diese Awareness und auch dieses Vertrauen in das Produkt dazu.
Wem vertraust du eigentlich, Georg?
Natürlich meiner engsten Familie zutiefst. Ob es jetzt sozusagen meine direkte Linie ist, meine Mama, mein Papa ist leider schon verstorben. Ob es meine Frau ist, ob es auch meine Kinder sind, denen vertraue ich zu 100%. Das ist einfach die, ja, das ist das Urvertrauen, das ist die Liebe. Ich habe sehr, sehr gute Freunde, denen vertraue ich auch. Und ich glaube, wenn man ein paar Personen hat, denen man wirklich vertraut, dann ist es gut. Und ich vertraue auch in Gott. Also ich glaube, dass dieses Gottvertrauen, dass auch in schwierigen Phasen etwas da ist, was dich trägt, da ist es, ist mir sehr wichtig.
Angenommen, du könntest eine Frage stellen und die würde sofort korrekt beantwortet werden von der Welt, vom Universum, von einer Quelle. Welche Frage würdest du stellen? Also welche Frage würdest du gern beantwortet haben?
Existiert in 300 Jahren die Menschheit nur auf der Welt oder auch auf anderen Planeten?
Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber hast du eine Vermutung?
Ich habe keine Ahnung, das antizipieren, was ich lese. Aber ich glaube, das ist die große Frage, die sich derzeit alle stellen. Gibt es ein Leben abseits unseres Planeten für Menschen auch noch? Das ist natürlich eine unglaublich spannende Frage. Und es gibt kontroverse Meinungen über Elon Musk. Ich habe eine klare, dass er einfach ein Genie ist. Und ein Genie muss man auch, halt auch aushalten mit allen seinen Facetten. aber er ist ein Genie. Und hat wahrscheinlich so wie Michelangelo und andere, die sind einfach so Jahrhundert oder Menschen. Ich meine, der glaubt da fest an. Da denke ich mir immer, wenn er daran glaubt, dann ist die Vermutung, dass es passieren kann, relativ hoch. Und man muss sich mal das vorstellen, dass irgendwann einmal da auf dem Mars Menschen leben würden. Ich sage jetzt 300 Jahre, er redet ja von 30 Jahren.
Er hat ein bisschen einen kürzeren Zeithorizont.
Kürzeren Zeitraum, ja.
Das stimmt. Zwei Fragen habe ich noch an dich, Georg. Du hast viel erlebt, du hast viel gesehen, du hast viel gemacht und du lernst ja auch viel nach wie vor von Menschen und hast täglich neue Begegnungen. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung?
Das sind die drei Grundpfeiler: Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, das Kreuz, Liebe, das Herz. Hoffnung ist, glaube ich, der Anker. Der Glaube ist ja sozusagen, dass ich etwas, was ich nicht verstehen kann, als trotzdem vorhanden akzeptiere. Ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es die Erlösung gibt. Das muss ich glauben. Und die Hoffnung ist, dass ich auch schwierige Erlebnisse überwinden kann und es wieder positiv wird, dass es sich zum Guten hinwendet. Und dazu gehört natürlich nicht passives Verhalten dazu, sondern da muss ich aktiv dafür was tun. Aber immer sozusagen im Glauben, dass es getragen wird. Das ist ja eine der großen theologischen Fragen. Und man hat ja oft über Religion und Glaube gesprochen. Es gibt ja da unterschiedliche Zugänge. Dazu mal ein hervorragendes Interview in der Zeit gegeben. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wie komme ich denn in diese Metaebene? Das eine kann das Religiöse sein. Und das andere kann Musik sein. Und wie komme ich, also, wie entfalle ich mich etwas aus dieser Realität, also aus diesem menschlichen Korsett? Und da sagen ja große Philosophen, das kann die Religion sein. Und das andere, das werden vielleicht viele spüren, die sich mit Musik beschäftigen, die Musik hat was Ähnliches. Die treibt uns auch irgendwann in eine Ebene, in so einem Konzert und Sonstiges, wo man ein bisschen entschwebt. Und ich hoffe, dass ich Glaube, Hoffnung und Liebe habe.
Eine Frage habe ich noch. Was möchtest du noch sagen, Georg?
Danke für das hervorragende Gespräch und für die Zeit, die wir gemeinsam jetzt verbracht haben.
Ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die reflektierten Antworten. Danke.
Herzlichen Dank.